herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Sascha Sambale. Sascha ist KI-Experte bei einem der größten Automobilzulieferer der Welt und erklärt uns heute, warum generative KI, Advanced Reasoning und KI-Agenten so ein riesiges Potenzial für Prozesse in Unternehmen und insbesondere für den Bereich Logistik und Supply Chain Management haben. Los geht's! Hallo Sascha, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freut mich dabei zu sein.
Sascha, ich freue mich mit dir endlich mal wieder einen ausgesprochenen KI-Experten am Start zu haben. Und KI-Experten vor allem nicht nur wie seit 2 Jahren, seitdem es ChatGPT gibt, sondern schon weit davor hast du angefangen. Du arbeitest, habe ich gerade schon erwähnt, in einem Konzern in Deutschland, der zu den größten Konzernen in Deutschland, in der größten Branche in Deutschland gehört. Das sei dazu gesagt. Deswegen super, super spannend, was du innerhalb so eines Kontextes in der Vergangenheit eigentlich gemacht hast. Und ich habe so ein bisschen recherchiert in deiner Story, die musst du jetzt nicht nochmal ganz neu erzählen, aber was mir aufgefallen ist oder was ich spannend fand, ist, dass du mit Chatbots gearbeitet hast, bevor es ChatGPT gab und bevor Chatbots richtig gut wurden. Das heißt, du kennst noch eine Welt, in der Chatbots so nach Art von Clippy sozusagen daherkamen, als wirklich alle Leute dachten, wow, da geht wieder ein Chatwindow auf, jetzt muss ich mich mit so einer KI unterhalten, und die alle waren gebranntes Kind von Alexa und Siri, wo man dachte, wow, das kann nicht euer Ernst sein, das soll KI sein. Das heißt, aus der Welt kommst du, das heißt, da hast du schon angesetzt ans Thema, warst sozusagen bei diesem Natural Language Processing, wie es damals hieß, dabei. Super, super spannend. Dem noch was hinzuzufügen? Was ist deine Historie? Vielleicht nochmal in ganz kurzer Form von dir formuliert.
Also erstmal danke für die tolle Einleitung. Ich bin studierter Softwareingenieur, habe in Heilbronn studiert. Heilbronn, Baden-Württemberg, wer es nicht kennt. Jetzt mittlerweile oder bald auch wirklich das KI-Wunderland durch den Innovationspark KI und auch jetzt die TU München und ETH Zürich, die jetzt Außenstellen in Heilbronn kriegen und ganz starken KI-Fokus. Das wird mega interessant. Und ja, du hast es schon gesagt, ich bin im großen globalen Unternehmen unterwegs, habe dort vor 2 Jahren das Thema Gen AI eingeführt und davor die Chatbots. Ja, das war ein großes Thema. Der große Unterschied oder die große Innovation von ChatGPT im Vergleich zu den Chatbots war, dass Chatbots halt einen Nachteil hatten. Und der war, ich musste dem Chatbot genau erklären, was er zu erkennen hat. Und wehe, die Anfrage wich ab von der Originalanfrage, dann konnte er schon nicht mehr verstehen, um was es geht. Also er konnte nicht den Kontext herausziehen. Und da kam mit ChatGPT natürlich jetzt der große Wandel. Und deshalb freue ich mich heute, dass wir über das Thema mal sprechen können, wie man es im Unternehmen einsetzen kann.
Ja, jetzt, wenn ich mit Leuten über KI spreche, dann kommen viele mit dem Hinweis, ja, KI ist bei uns schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz. Es gibt schon Machine Learning, es gibt schon Algorithmen, es gibt Deep Learning schon seit vielen, vielen Jahren. Aber diese Entwicklung, die diese Generative AI, also die großen Sprachmodelle in den letzten Jahren ermöglicht haben, eröffnen uns ganz, ganz andere Möglichkeiten, die mit traditionellem Machine Learning so nicht möglich geworden wären. Und vor allem die Entwicklung scheint mir wesentlich schneller zu sein als alle Entwicklungen im Bereich KI in den Jahren zuvor. Ich glaube, der Aussage wirst du zustimmen, ne?
Genau, ja. Also das Thema Machine Learning, neuronale Netze, Deep Learning, das ist ja alles was Gen AI bringt, basiert ja trotzdem auf diesen Technologien. Genau. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, wie du schon gesagt hast, der Hype kam deshalb, weil auf einmal ist diese Technologie anwendbar. Auf einmal kannst du, wir gehen auf ChatGPT, sagen, er soll uns einen Reim schreiben und er macht das auf einmal. Vorher hätte das bedeutet, ich muss mich mit neuronalen Netzen auseinandersetzen, mit Learning. Ich muss Daten zur Verfügung stellen. Ich brauche vor allen Dingen einen potenten Rechner, der das überhaupt verarbeiten kann. Und das ist jetzt wirklich dieser große Durchbruch, dass die generative KI es ermöglicht, aus diesem trainierten Wissen auf einmal etwas auszuspucken. Und zwar genau das, was ich gesagt habe. Und das war mein großer Aha-Moment, war tatsächlich der erste Reim, was ich gemacht habe mit ChatGPT, war ein Gedicht zu schreiben. Aha. Und dann zu sehen, dass der jetzt ein Gedicht geschrieben hat, was sich A reimt und B auch noch den Content beinhaltet, den ich mitgegeben habe. Das war für mich der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, jetzt beginnt eine neue Zukunft. Und ich bin alt, ich habe das Internet mitgemacht, ich habe die Smartphones mitgemacht. Ich habe so etwas wie mit generativer KI vorher noch nicht erlebt.
Ja, ich frage mich, ob sich jeder noch daran erinnert, was die erste Frage war, die er jemals ChatGPT gefragt hat. Bei mir war es in der Tat so, ich habe, glaube ich, damals gefragt, was man am Wochenende gemeinsam mit Kindern in meinem Ort machen könnte. Also eine Art Ratschlag, wie man die Zeit verbringen sollte. Und dann bekam ich einen Ratschlag, hervorragend wäre, in den zoologischen Garten zu gehen bei uns im Ort. Problem war nur, es gab keinen zoologischen Garten bei uns im Ort. Das war so die erste Generation, du weißt es ja selber noch, ne? Du hast ja super schön formuliert, denkst, oh wow, das ist ja richtig, richtig detailliert, den Zeitplan, Tagesplan, was man hier machen sollte und so weiter und so fort. Aber dann Big Elephant in the Room war, ja, aber diesen zoologischen Garten, von dem du sprichst, den gibt's nicht. So, das waren also die ersten Touchpoints und das war die erste Generation von Sprachmodellen, die noch mit riesengroßen Problemen behaftet waren. Halluzinationen, Leute wussten nicht, was darf ich da eingeben, was soll ich da eingeben, wo landet das Ganze. Gib mal so ein bisschen deine Einsicht, wie weit seitdem dieses Thema eigentlich gekommen sind. Dann können wir jetzt gleich auch darüber sprechen, was so die nächsten Generationen von diesem Advanced Reasoning sind beispielsweise. Aber selbst diese, in Anführungszeichen, stinknormale Chat-Funktion, also wenn ich was frage als Otto-Normalverbraucher an die Systeme Gemini oder ChatGPT, wie auch immer, wie gut die eigentlich geworden sind, weil es gibt immer noch Leute da draußen, die da noch festhängen, die da noch denken, wow, ja, ich habe das einmal versucht und da kamen da zweifelhafte Resultate. Nord uns mal eben bitte ein, wo wir heutzutage sind, wie schnell die Qualität dieser Systeme eigentlich besser geworden ist innerhalb von 2 Jahren.
Also ich fange mal damit an, vielleicht kurz zu erklären, wie so ein Modell überhaupt funktioniert, weil ich glaube, das ist die Basis, um zu verstehen, wohin sich diese Welt jetzt entwickelt hat. Das T in GPT steht für Transformer. Also es sind sogenannte Transformer-Modelle. Und wenn man es ganz grob zusammenfasst, macht dieses Modell nichts anderes, als einfach die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes zu berechnen auf Basis des gegebenen Kontextes. Und mehr macht so ein Modell nicht. Also es ist, wenn man es so betrachtet, gar nicht so intelligent. Es ist im Endeffekt jetzt auch so, wie wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn wir jetzt miteinander reden, dass ich am Anfang des Satzes noch gar nicht weiß, wie ich diesen Satz beenden werde. Ich weiß nur, mein Hirn gibt mir immer das nächste Wort, was jetzt hoffentlich passt. So, und mir kann es genauso passieren wie mit dem Modell, dass ich auf einmal irgendwo falsch abbiege und dir irgendetwas erzähle, was gar nicht stimmt. Weil ich habe nur noch das Modell theoretisch nur noch die Zahlen nutzt, um das nächste Wort zu berechnen und dementsprechend kann es zu einer Halluzination kommen. Eine Halluzination war tatsächlich eins der größten Probleme dieser ersten Gen-AI-Modell, GPT 3.5, aber auch noch GPT 4, weil du musst, um eine gute Antwort zu bekommen, einen sehr guten Prompt schreiben. Der Grund, warum der bei dir den zoologischen Garten gegeben hat, ist vermutlich, der kennt deinen Ort nicht oder du hast den Ort nicht mit angegeben.
Ja, oder so clever war ich auch, dass ich schon den Ort mit angegeben habe, aber trotzdem.
Er kennt den Ort halt nicht. Also ja. Er weiß, diesen Ort gibt's, aber er hat keine Ahnung, wie die Straßen dort aussehen, was für Gebäude es dort gibt oder natürlich auch, was für Dinge es dort gibt, die man mit Kindern machen kann. So, und dann hat sich die Welt ein bisschen weiterentwickelt. Und vielleicht noch kurz vorab, wie nennt man sowas, was du gemacht hast, das ist ein One-Shot-Prompt. Ja. Also im Endeffekt, man hat einen Prompt abgegeben an ein Modell, hat eine Antwort gekriegt und entweder man war mit der Antwort zufrieden oder halt nicht, aber das war's. Und dann geht's natürlich weiter, dann kamen natürlich die ersten Unternehmen mit rein. Es war damals auch eine große Frage bei uns, wie kriegen wir denn jetzt Unternehmensdaten dazu oder wie kriegen wir Daten dazu, um genau diese Frage richtig zu beantworten. Und dann gab es 2 Möglichkeiten. Man macht ein sogenanntes Feintuning, also man tunet das Modell nochmal mit den Daten, bei denen ich denke, das ist jetzt wichtig für meine Use Case. Problem beim Feintuning ist, und da sind wir wieder zurück beim maschinellen Lernen, das kostet Zeit, kostet Geld, ich brauche die Daten müssen aufgearbeitet werden und vor allen Dingen, ich muss auch wissen, wie es funktioniert. So,
ja, du musst die Leute haben, genau.
Die Teams, genau, du musst die Leute in deinem Unternehmen haben, du brauchst dann wirklich Spezialisten. Was sich jetzt dann parallel entwickelt hat, ist das sogenannte Retrieval Augmented Generation, RAG, R-A-G, liest man ab und zu mal. Die sind noch einen Schritt weiter gegangen und da brauchst du schon keinen AI-Profi mehr. Du brauchst im Endeffekt einen Softwareentwickler. Wie funktioniert so ein RAG? Ganz grob beschrieben. Ich nutze das Modell, was du auch genutzt hast, standardmäßig, aber ich habe vorher eine Wissensdatenbank indiziert, wie es Google theoretisch auch macht, geht durch alle Daten durch, speichert alles in eine Datenbank. In dem Fall ist es ein sogenannter Vector Store. Und was dann passiert ist, wenn ich die Frage stelle, dann biegt das System vorher erstmal in die Datenbank ab und versucht, alle Informationen rauszuholen zu dieser Frage. Und was dann passiert, dann nutze ich gar nicht mehr das Wissen des Modells, sondern ich gebe das Wissen bereits schon mit ins Modell rein. Und die einzige Aufgabe des Modells ist, dieses Wissen in natürlicher Sprache wieder auszugeben. Somit, durch dieses vorher Abbiegen, habe ich die Möglichkeit, auch jetzt alle Sehenswürdigkeiten deines Ortes vorab schon mal mitzugeben. Und dann hättest du anhand dieses Systems mit Sicherheit einen schönen Plan gekriegt, wo es am besten hingeht.
Ja, das heißt mit anderen Worten, ich verlasse mich beim System nur noch auf die Sprachfähigkeiten und das Reasoning, also sozusagen das logische Denken, aber die Daten gebe ich vor. Das haben wir inzwischen ja alle auch schon gelernt. Wir wissen inzwischen, dass es diese Context-Windows gibt, also man kann Daten hochladen und dann wirklich explizit sagen, bitte generiere mir Antworten nur basierend auf dieser Datenbasis. Kann PDF-Dateien sein, können Präsentationen sein, kann eine Unternehmensdatenbank sein und so weiter und so fort. Haben wir inzwischen auch verstanden. Jetzt gibt's aber... Du hast gerade diese One-Shot-Prompter erwähnt und ich glaube, auf dem Status hängen Leute heutzutage auch noch sehr, sehr fest, dass sie sozusagen innerhalb von einem Prompt dann versuchen, eine Antwort zu finden. Jetzt gibt es aber inzwischen, auch schon von OpenAI beispielsweise, diese Advanced Reasoning Models, die auch verstehen, wie man eine eher komplexe Fragestellung nochmal runterbricht in so Teilfragen und damit die auch gemeinsam in einen Dialog gehen. Nochmal analog zu meinem Beispiel, hätte damals dann die Frage sagen müssen, okay, um welchen Ort handelt es sich ganz konkret, wo finde ich Informationen, die noch tiefer gehen, hast du Informationen, die ich benutzen kann und so weiter und so fort. Beschreib bitte den Unterschied zwischen den normalen ChatGPT-artigen Sprachmodellen, die wir heute alle schon kennen aus der Nutzung und dann diese Advanced Reasoning Modelle, O1 beispielsweise, O3 Mini, inzwischen steigt keiner mehr durch, was sich hinter diesen Synonymen da verbirgt, aber damit haben viele Leute auch noch wenig Erfahrung und haben auch noch nicht wirklich kennengelernt, wie powerful es sein kann, wenn das Sprachmodell sich mehr Zeit nimmt und nicht versucht, innerhalb von einer Antwort die ganze komplexe Fragestellung zu bearbeiten, sondern Schritt für Schritt auch runterbricht, welche Unterfragen man zu einem bestimmten Thema bearbeiten müsste und dann auch noch nachvollziehbar zu sehen ist, welche Schritte dann tatsächlich gegangen sind. Dein Kommentar zum Thema Advanced Reasoning, was mega, mega spannend ist.
Genau. Also bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich nur mal kurz den Weg von dem alten GenAI genau zu dieser neuen Technologie kurz nochmal beschreiben.
Ja.
Ich fange mal anders an. Wenn ich werde oft gefragt, dieses ganze GenAI ist doch nur ein Hype. Und meine Antwort darauf ist, ja, ist es. Es ist ein Hype. So wie das Internet ein Hype war und so wie die Smartphones ein Hype waren. Aber was passieren wird aus einem Hype, entsteht ja was richtig Tolles. Nämlich ganz viele Leute setzen sich hin, wollen auf diesen Hype-Train aufspringen und dann fließt enorm viel Hirnmasse rein und enorm viel Innovation kommt raus. Und es werden die Probleme angegangen, die diese alten Systeme hatten. Also wir haben es ja gerade gesagt, Halluzination ist zum Beispiel eins dieser Probleme. Keine aktuellen Daten reinzukriegen, ist ein anderes Problem. Und was dann natürlich auch für Probleme gekommen sind, ist das Context-Window, was du gerade gesagt hast. Ein GPT 3.5 hatte 4096 Tokens. Tokens sind ungefähr, ich glaube, was sind sie? Ich glaube, 2 Tokens pro Wort kann man grob rechnen, 2 bis 3 Tokens pro Wort, um eine grobe Berechnung zu machen. So, diese 4096, die wurden zum Problem. Nämlich, jetzt hast du ein PDF, jetzt hast du einen größeren Prompt, weil du ja ganz viel beschreiben musstest, um diesem System zu erklären, was du willst. Und jetzt bist du in dieses Problem reingerannt, dass dein Prompt, dein Token-Window zu klein war oder dein Prompt zu groß. Dieser Prompt ist nicht nur für den Eingang, dieses Token-Window für die Prompts, die reingehen, sondern auch für den Output. So, das heißt, das Modell war auch im Output beschränkt. Und dann ging die Innovation in die Richtung, dass man sagt, man macht ein größeres Token-Window. Dann hat es angefangen, die haben sich alle outperformed. Ein Gemini 2.0 Pro von Google hat ein 2 Millionen Token-Window mittlerweile. Ich kann komplette E-Books oder Kinofilme hochladen und kann sie mir zusammenfassen lassen. Nachteil, Tokens kosten Geld. Die Inference-Zeit, also Inference bedeutet, die Ausführung des Modells braucht sehr viel Compute. Also ich brauche harte Maschinen, die das auch laufen lassen können. Und dann ging es in die Richtung, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt in eine andere Richtung denken, nämlich wir müssen von der Performance besser werden, aber von dem CPU-Verbrauch schneller. Also nicht weniger. Das heißt, das Modell muss A, schneller werden, weniger Energie verbrauchen, aber trotzdem eine gute Leistung bringen. Und dann kamen diese Mini-Modelle raus bei OpenAI oder Flash, wie sie bei Gemini heißen. Das sind jetzt Modelle, wo man sagt, die haben jetzt nicht mehr, die sind nicht mehr so groß, die haben auch nicht mehr dieses Wissen, aber die sind in der Lage, mein Wissen, was ich mitgebe, viel schneller zu verarbeiten. Ein PDF zum Beispiel, da brauche ich kein eigenes Wissen von einem Modell. Dann gebe ich das Wissen mit und das Modell kann es schnell und günstig verarbeiten. Und dann ging es in die Richtung so, und was machen wir mit den anderen? Und dann kamen diese Reasoning, Advanced Reasoning Modelle, die in der Lage waren, einen schlechteren Prompt einfach mal zu nehmen, in verschiedene Tasks runterzubrechen und zu sagen, ich versuche jetzt mal rauszukriegen, was ich alles brauche, um dir diese Frage perfekt zu beantworten. Ein Beispiel, und das war jetzt auch Stadion in den Medien, war jetzt DeepSeek, was zum Beispiel auch, wenn man es jetzt hier lokal betrieben hat, hat es einem sogar ganz schön gezeigt, wie es denkt. Also es hatte wirklich diesen Think-Prozess und du liest den durch und sagst, genauso hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Und du siehst, wie das runterbricht und das noch kombiniert mit einem Deep Research, das ist ja nochmal der nächste Step, nämlich er bricht den Task runter, guckt, was er braucht und dann geht er noch ins Internet und sucht sich sogar Live-Daten zusammen, weil das ist nämlich auch Next Step, wo Google gerade extrem Angst hat. Jetzt kommen Tools wie Perplexity, OpenAI Deep Research, dann noch mit dem Advanced Reasoning dazu. Dann muss ich nie mehr eingeben, Drucker tut nicht, sondern der überlegt selber, vielleicht weiß er sogar, welchen Drucker du hast und guckt in der Datenbank, was sind die Standardprobleme, was waren die Lösungsansätze, die in Foren diskutiert wurden und gibt dir sofort die Antwort, was du zu tun hast, ohne dass du, wie bei Google, durch sämtliche Suchanfragen durch musst. Und genau dieses Advanced Reasoning, das hilft uns, dass wir uns gar nicht mehr so viele Gedanken über unseren Prompt machen müssen, sondern wir geben diesen Task jetzt einem Modell.
Ja, stimmt es eigentlich, dass diese richtig cutting edge, die neuesten Modelle, auch wenn sie von Google oder von OpenAI kommen, erstmal im europäischen Markt gar nicht zur Verfügung stehen, dass da sozusagen so eine Verzögerung stattfindet, beispielsweise Deep Research. Ich weiß nicht, ist das in den USA schon Standard? Kann man es da schon nutzen? Oder ist es immer noch so in einer Beta-Phase, wo einige Tester es nutzen können, aber die breite Masse noch nicht? Und ist es wirklich so, dass es erst in den USA und in Ländern ausgefahren wird, wo andere Datenschutz- oder beziehungsweise KI-Richtlinien herrschen und wir da sozusagen später erst in den Genuss kommen? Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist tatsächlich so. Es handelt sich jetzt aber nicht um mehrere Monate, sondern es geht hier eher um Tage und Wochen. Okay. Aber Europa ist bekannt für Regulierung, gerade im KI-Umfeld. Und dann ist es natürlich so, ein DeepSeek, ich habe DeepSeek tatsächlich ab Tag 1 verwendet, als es noch in China gehostet war. Vorsichtig, wenn etwas in China gehostet ist, aufpassen, was man reingibt. Ja. Aber das hat schon gezeigt, ich nur als kleiner Vorgeschmack, als es kam, ich habe für $2 mit PayPal Geld hochgeladen, habe es den ganzen Tag benutzt und hatte danach noch $1,98 drauf. Also man hat wirklich gesehen, wie günstig das auf einmal wurde. Und das war dieser große Durchbruch. Und O3, wie es jetzt auch in den kam natürlich zuerst in den USA, und ist dann auch jetzt für Europa freigeschaltet worden. Aber das ist, glaube ich, eher dem geschuldet, dass halt die Hauptentwicklung von KI aktuell in China und in den USA passiert und nicht in Europa.
Ja, aber Deep Research ist nochmal ein weiteres Modul, was aktuell, habe ich es noch nicht bei mir gesehen zumindest, obwohl ich die Pro-Version von OpenAI nutze. Also O3 habe ich wohl gesehen, O1 Mini und solche Dinge, aber Deep Research noch nicht. Oder hast du schon mal benutzt?
Ich benutze Deep Research, also wer gut in Deep Research ist, man muss politisch gesehen natürlich fein damit sein, kann Grok 3 verwenden auf X.
Okay.
Das hat ein sehr gutes Deep Research Modul. Ansonsten Perplexity kann man durchaus nutzen. Das ist in Deutschland oder in Europa auch verfügbar. Perplexity.ai kann auch ein Deep Research, sogar im 3-Tier. Also kann man kostenlos ausprobieren. Und im Endeffekt ist das ja dahinter, kann man vergleichen mit einem KI-Agentensystem. Die machen halt ein Research über Suchanfragen, indexieren die Seiten, lesen die Seiten durch und versuchen dann eine perfekte Antwort mit korrekten Daten aus dem Internet oder bei Grok, nicht nur aus dem Internet, sondern auch über Postings bei X, praktisch wieder zurückzugeben. Und damit vertraut man nicht mehr zu 100% dem antrainierten Wissen, was natürlich bei Gen AI ein großes Problem ist, denn dieses Wissen veraltet relativ schnell. Ja. Und früher gab es das nicht. Das heißt, ich war mit einem GPT-4 sogar, als es rausgekommen ist, schon wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr hinterher, weil das Training halt so lange dauert und dementsprechend waren die Daten schon nicht mehr aktuell.
Ja, du hast eben ein wichtiges Stichwort genannt, auf das ich unbedingt noch reingehen möchte, und zwar KI-Agenten. Erklär mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt, warum das neu ist, warum das speziell ist und warum das auch gerade im Unternehmenskontext, wir wollen gleich nochmal über konkrete Fälle im Logistik- und Supply-Chain-Bereich sprechen, warum KI-Agenten sehr, sehr vielversprechend sind.
Genau, also Agenten bringen die Flexibilität und die Granularität, die wir in Zukunft brauchen werden. Und wenn ich jemandem erklären muss, der jetzt mit dem KI-Umfeld nichts zu tun hat, wenn ich erklären müsste, was KI-Agenten sind, mappe ich das immer auf Menschen. Ein Agent ist ein Mensch. Mhm. Jetzt kann ein Agent, und da muss man immer aufpassen, wenn man von einem Agentensystem spricht, die einen meinen einen Support-Agenten, das ist eine Person, ist auch ein Agent-System, aber ist halt nur eine 1-zu-1-Beziehung, Endkunde, Support-Agent. Wenn ich von Agentensystemen spreche, spreche ich von mehreren Agenten, die miteinander kommunizieren können. Und Wenn man das jetzt runterbricht auf unsere reale Welt, dann ist es so, und ich versuche es an einem Beispiel zu machen, und habe ich tatsächlich gemacht und hat auch funktioniert. Ich habe dem System abends mal gesagt, und ich gehe gleich darauf ein, wie es funktioniert. Ich habe gesagt, ich brauche eine Webseite, einen Blog mit den aktuellsten Informationen zu elektrischen Motorrädern. So, das war meine Aufgabe, habe ich dem Agentensystem gegeben. So, jetzt muss ich vorher überlegen, wen brauche ich denn dafür? Also ich brauche zum Beispiel einen, der kann ein Research im Internet machen. Das ist Person Nummer eins. Dem gebe ich Tools, die er braucht, nämlich Google oder DuckDuckGo oder welche Suchmaschine auch immer. Dann brauche ich jemanden, der gut schreiben kann. Das ist mein zweiter Agent. Dann brauche ich jemanden, der mir eventuell die Webseite programmieren kann. Mhm. So, da kann ich sogar nochmal unterscheiden. Ich brauche einen, der gut im CSS, also im Design ist, und einer, der gut das HTML schreiben kann. Dann brauche ich vielleicht noch einen, der gut übersetzen kann, der mir vielleicht die Seite auch noch zweisprachig macht. Und zum Schluss brauche ich noch einen, der über alles drüber liest und sagt, das ist in Ordnung und gibt es mir zurück. Mhm. So, und wenn ich das jetzt runterbreche auf Menschen, habe ich mir gerade ein Team zusammengestellt. Mit verschiedenen Spezialisten, mit verschiedenem Wissen und mit verschiedenen Tools. Jeder braucht andere Tools. Und jetzt kommt auch noch der große Vorteil, gerade für Unternehmen. Jetzt kann ich einem Agenten theoretisch auch Zugriff auf eine interne Datenbank geben, wo ich sage, da darf aber der, der ins Internet darf, nicht raus. Damit habe ich schon mal so eine Art Sicherheitsmaßnahme festgelegt, weil ich gesagt, jeder Agent hat einen Input und einen Output. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Agenten zu bedienen. Was viele machen ist, und das ist auch so, wenn man von Agentensystemen liest, hast du davor einen sogenannten Concierge-Agenten oder einen CEO, nennt man den ab und zu. Dessen einzige Aufgabe ist es, deine Aufgabe entgegenzunehmen, nämlich baue mir eine Webseite zu elektrischen Motorrädern. Und dann findet so eine Art Advanced Reasoning statt. Also man gibt dem die Aufgabe und sagt, brich du mir diese Anfrage runter in die Steps, die ich benötige, um dieses Ziel zu erreichen, und spawne mir für jede Aufgabe einen neuen Agenten. Also einen neuen Agenten spawnen heißt, erstelle einen Agenten und gib dem die Aufgabe, die er zu erledigen hat. Und es kann parallel passieren, kann hintereinander passieren, kann ich definieren als Entwickler von den Agentensystemen. Und dann legen die los. Und die Intelligenz kommt deshalb rein, weil die auch in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, der nachher prüft, ob die Seite okay ist, auf Rechtschreibfehler, der sagt, oh, da sind 5, 6 Rechtschreibfehler drin, ich gebe es zum Writer zurück, sag dem, liest dir den Text nochmal durch, ich habe 5, 6 Rechtschreibfehler gefunden, bitte schreib den neu. Und dann ist es wie in einem Team, was man in einen Raum sperrt oder sogar auch remote. Jeder prüft den anderen und ist in der Lage, dem Feedback zu seiner Arbeit zu geben. Und wenn diese Schleife durch ist, geht es wieder zum CEO zurück und sagt, wir sind fertig, wir haben alles gemacht. Jetzt kannst du dem Sascha mal die Webseite zeigen. Und ich bin morgens aufgestanden und die Webseite war fertig. Also die hat funktioniert, weil ich diese Prüfalgorithmen drin hatte oder diese Prüfagenten, die dafür gesorgt haben, dass das Output okay war.
Und guck mal, jetzt sind wir sehr, sehr, sehr schnell an dem Punkt angelangt, wo du ganze Teams von Knowledge Workern im Prinzip mit so einer Art von einem Agentennetzwerk ersetzen könntest. Das ist ja so eine rudimentäre Form, ne? Vielleicht ist die Aufgabe noch relativ trivial gewesen, aber auch davon darf man sich nicht irgendwie beunruhigen lassen oder erschrecken lassen oder irgendwie glauben, dass es mit solchen einfachen, trivialen, in Anführungszeichen, Aufgaben wie eine Webseite für elektrische Motorräder getan sei, sondern das weitergedacht, auch gerade wenn diese Modelle besser werden, wenn die nochmal gefeintunen, wenn die optimiert werden, wenn die besser werden, dann braucht man nicht viel Fantasien, um zu sehen, dass sich damit ganze Teams erstmal erweitern lassen. Man kann mit einem kleineren Team, braucht man sich keine Agentur oder keine Ahnung, eine Beratung beispielsweise dazu holen, sondern kann auch mit kleinen Teams wesentlich mehr erreichen, indem man sich das Team sozusagen, das menschliche Team, mit Teams von KI-Agenten erweitert. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass beispielsweise Teams durch KI-Agenten-Netzwerke ersetzt werden. Dein Gedanke dazu? Ja,
und da braucht man sich auch nichts vormachen. Ja. Das wird passieren, die Welt wird sich verändern, die Arbeitswelt wird sich verändern. Es wird mit Sicherheit Jobs geben, die danach, also jetzt Stand heute würde ich sagen, supported werden durch KI, aber in den nächsten Jahren auch ersetzt werden durch KI. So ein KI-Agentensystem ist in der Lage, größere Tasks durchzuführen, wie zum Beispiel, dass ich Rechnungen überprüfen kann. Also es überprüft ein Agent. Und das ist ja das Schöne an diesen Agenten. Diese Agenten, die Zukunft wird sein, dass du ein Repository, also eine Ansammlung verschiedener Agenten mit verschiedenen Fähigkeiten hast. Und je nach Task, der reinkommt, du dir diese Leute schnappst. Ich sage jetzt wieder Leute, um dieses Bild zu zeichnen, dir diese Leute schnappst, die du brauchst, um diesen Task zu erfüllen. Mhm. Und das Schöne an diesem Agentensystem ist ja, ich sage dem Agenten in natürlicher Sprache, in einem Prompt, was er zu tun hat. Das ist keine Programmierung. Ich schreibe das Ding wie, als würde ich dir eine E-Mail schreiben, was du zu tun hast. Das ist alles in natürlicher Sprache, ist nachvollziehbar und kann nachher auch in den Logs gelesen werden, was die miteinander gesprochen haben. Also man sieht wirklich, dass die sich unterhalten. Und da ist jetzt, wo diese Intelligenz mit reinkommt. Und auf X habe ich vor kurzem mein Posting gelesen, das fand ich ganz interessant. Da stand drin, dass 2026 die HR-Abteilungen auch Agenten zur Einstellung suchen. Und es heißt, es wird Unternehmen geben, wie du schon gesagt hast, die Agenten verleihen, verkaufen für bestimmte Tasks. Und das heißt auch für Zugriffe auf bestimmte Systeme, dass ein SAP sagt, wir haben für alle unsere Systeme einen Agenten, dem musst du nur noch sagen, was er tun soll. Und der hat automatisch Zugriff und kann dir das geben, was du brauchst. Und so kann es sein, dass du dir halt irgendwann ein komplettes System zusammenbaust. Und jetzt komme ich auf das Beispiel zurück, zum Beispiel eine Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, deren Hauptaufgaben zum Beispiel ist, eine E-Mail-Adresse zu scannen, also eine E-Mail-Inbox zu scannen und die Rechnungen runterzuladen, die Rechnungen zu bewerten, zu gucken, ob sie valide sind, ob sie passen, ob sie zu einer Transaktion im ERP-System passen oder auf Kontobewegungen. Das kannst du komplett mit Agenten automatisieren. Und jetzt kommt da das Schöne dazu. Das ging natürlich vorher auch. Aber, und das ist auch das, was zum Beispiel bei RPA, also gerade bei Automationstechniken ganz, ganz wichtig ist. Diese generativen KI oder generell KI-Modelle sind halt in der Lage, alles zu erkennen. Ich kann ihm ein Bild geben, ein PDF. Ich kann ihm einen Ton, ein Video. Ich muss das nicht programmieren, sondern ich gebe dem das einfach und das Modell ist in der Lage, die Informationen rauszuziehen und zu verstehen, kontextabhängig. Und dann sind wir bei dem Punkt, sobald wir es reden von kontextabhängig verstehen, kannst du theoretisch schon anfangen, Menschen zu ersetzen.
Ja,
jetzt oder Teilaufgaben des Menschen zu ersetzen, sagen wir es auch so.
Ja, jetzt höre ich häufig das Argument, gerade im Bereich Supply Chain Management, auch im Bereich Logistiksteuerung beispielsweise, wollte sagen, ja, aber ist alles schön und gut, aber was diesem System tatsächlich fehlt, ist dieses Bauchgefühl. Es gibt immer noch diesen menschlichen Faktor, irgendwie der was erkennt, wo was irgendwie aus der Reihe sticht und irgendwie aus der Erfahrung weiß, ah, von diesem Kunden, da muss ich mal genauer drauf schauen. Und das ist halt ständig ein Argument, dass man sagt, ja, so ganz alleine werden diese Systeme nicht auskommen, weil es immer noch dieses Bauchgefühl gibt, was man auch sehr, sehr schwer einer KI vermitteln kann. Diese Mitarbeiter, die seit Jahren sitzen und einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen, der auch schlecht artikulierbar ist, aber der immer wieder zu besseren Resultaten führt, als wenn du alles automatisierst. Ist das noch ein Argument oder geht das irgendwann dann auch flöten?
Also ja, da gibt es zwei Sachen. Also zum einen bei den Agentensystemen gibt es auch die Versionen mit Human Feedback. Das hätte ich jetzt auch einbauen können. Man kann Human Feedback Steps einbauen, wo praktisch das Teams wie so einem agilen Prozess regelmäßig zu dir kommen und sagt, guck mal, da stehen wir jetzt gerade, passt das so für dich oder hast du Wünsche? Und dann kannst du nochmal mitgeben, was sie machen sollen. Aber auf der anderen Seite, auch mit Unternehmen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ist es so, dass die versuchen, sogar ausscheidende Mitarbeiter, also bei denen das Know-how abzuzapfen, in ein Knowledge-Management-System zu packen und praktisch, ich sage jetzt mal, die Elke oder den Friedrich, wenn sie schön in ihrer Rente sind und irgendwo zu Hause anfangen zu stricken, kann das Wissen im Unternehmen bleiben als Knowledge Base und als Chatbot können die im Unternehmen weiter existieren. Das heißt, ich kann, die müssen natürlich einen Consent dazu geben, das ist ein datenschutzrechtliches Persönlichkeitsproblem, aber im Endeffekt geht es bei den vielen Unternehmen darum, dass die sagen, wir füttern seine E-Mail-Mailbox mit allen seinen Antworten, die er gemacht hat, vorher durch einen Filter. Da werden sämtliche persönlichen Informationen rausgefiltert und dann kommen die in ein System und dann gibt es denn die Elke oder den Friedrich nach wie vor als Chatbot in Teams drin. Und wenn ich eine Frage habe, was er vor 3 Jahren mit BMW ausgemacht hat beispielsweise, kann ich den fragen und dann kommen diese Informationen zurück. Und dann hast du auch die Möglichkeit, und das ist etwas, was es heute nicht gibt so einfach, bestehendes Wissen von ausscheidenden Mitarbeitern nach wie vor im Unternehmen zu halten, solange es nötig ist. Also nach einem Jahr oder 2 kann man es durchaus auch dann abschalten. Aber dann kommen wir zu diesem Punkt, wo ich immer mehr Datenquellen damit reinpacken kann und die Antwort dadurch immer besser wird.
Da muss ich sagen, das klingt mega, mega creepy. Die Situation, wo man ausscheidet und man hat noch diesen ehemaligen Mitarbeiter dort sitzen als Avatar oder als Chatbot, super creepy. Aber das Prinzip an sich macht ja komplett Sinn, denn wir stehen ja vor der Herausforderung, dass immer mehr Mitarbeiter in Rente gehen und dass wir diese Verschiebung dieser Alterspyramide haben, wo nicht genügend junge Leute nachrücken, immer mehr Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden, die über Jahrzehnte hinweg zum Teil Knowledge aufgebaut haben und wir finden keinen geeigneten Weg, den zu transferieren. Das klingt wie die Zukunft, auch wenn die momentan noch ein bisschen creepy ist, muss ich sagen.
Ja. Ja. Aber diese persönlichen oder die personalisierten Assistenten ist eins der großen Zukunftsbilder, die wir haben werden, die wir in Teams-Meetings einladen beispielsweise, die dann mit transkribieren mit ihrem Wissen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt mit meinen Anwälten in einem Call drin, dann nehme ich meinen Anwaltsagent, der transkribiert alles mit, macht vielleicht noch ein Deep Research, macht gleich einen Faktencheck, liefert den Faktencheck direkt ins Teams-Meeting rein und sagt, ich habe mal geguckt, was der gerade erzählt hat mit Paragraph X, Y, Z, ist so nicht korrekt. Du kannst halt diese personalisierten Assistenten, die neben dir sitzen, deshalb nennt ja Microsoft seine Tools auch Copilot und nicht Pilot, weil Stand heute ist es so, die meisten KI-Lösungen unterstützen dich. Die sitzen wie jemand neben dir und geben dir Tipps und helfen dir. Und da wird das auf jeden Fall mit den Agentensystemen wunderbar funktionieren.
Ja, diese Idee vom KI als Supply Chain Teammitglied beispielsweise, davon habe ich schon oft gehört, das wird definitiv so aussehen, zumindest in den nächsten Jahren und glaube ich jetzt nicht in erster Funktion oder erster Vision da massenweise zur Entlassung führen oder irgendwelche Teams ersetzen, sondern lange Zeit irgendwie die Teams auch verbessern und dann als in Form eines Co-Piloten beziehungsweise eines Mitarbeiters mit am Tisch sitzen und da mit einschreiten, sofern es erforderlich ist. Ich würde noch gerne mal verstehen, wo du in Zukunft denn tatsächlich diese Agenten beispielsweise verortet siehst. Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass sie Teil von einer ERP-Anwendung wie SAP beispielsweise sein könnten. Hätte man gleichzeitig den Vorteil, die sind schon geeicht, die sind zertifiziert, die sind ja mit bestimmten Standards, Sicherheitsstandards und so weiter und haben die Erlaubnis, innerhalb eines SAP-Systems beispielsweise alle möglichen Dinge auszuführen. So sozusagen zertifiziert und wenn dann wahrscheinlich lizenziert von diesem ERP-Anbieter oder wie sieht diese Welt dann irgendwie aus?
Es gibt, glaube ich, ganz viele Levels, wo man das sehen kann. Also zum einen, ja, glaube ich, dass diese schnellen, kleinen Agenten direkt von den Anbietern kommen werden. Mhm. Aber ich glaube auch, dass größere Unternehmen ein eigenes Repository von Agenten haben wird, die in-house entstanden sind und die in-house Tasks erledigen. Also man kann so ein Agent ja, das ist keine eierlegende Wollmilchsau wie so ein GPT-Modell, sondern die haben, und das muss auch das Ziel bei der Entwicklung von Agenten sein, jeder Agent hat seinen spezifischen Task. Der kann nicht links und nicht rechts, er kriegt eine Aufgabe und wenn man feststellt, er macht zu viel, dann macht man aus dem einfach zwei Agenten und sagt, der eine darf nur das, der andere darf nur das, weil dann habe ich diese Granularität, um genau mein Team zusammenzusetzen. Und im Endeffekt, wenn man sich vorstellen will, wo geht's hin, mappt das einfach immer auf Menschen. Was würdest du tun, wenn das jetzt keine Maschinen wären oder keine Agenten, sondern echte Menschen? Wie würdest du vorgehen? Würdest du zu einem eingehen, weil du Daten brauchst? Dann hast du dafür schon mal einen Agenten. Also hast du immer deinen Go-To-Guy, wenn du sagst, ich möchte wissen, wo auf der Welt jetzt in der Lieferkette steckt gerade Produkt X. Also wo ist es gerade? Dann gehst du ja wahrscheinlich immer zu Person X oder hast ein System, eine Webseite, wo du gucken kannst. Dann würdest du sagen, mein einer Agent ist in der Lage, die Position eines Produkts bei der Lieferung gerade nachzuvollziehen, wo es gerade steht. So, das ist die einzige Aufgabe. Der kann nicht übersetzen, der kann kein Bild generieren, whatever. Der kann genau nur diesen einen Task. Und dann baust du dir praktisch den kompletten Workflow zusammen. Und jetzt kommt das, was ich vorhin gemeint habe. Du hast aber die Kontrolle, wie dieser Workflow passiert. Und so schön auch diese KI-Welt und Agenten ist. Und es hören auch viele von, gerade in dieser Bubble, in dieser Agentic-Bubble, hören das nicht gerne. Aber zu 99% bin ich der Meinung, dass man diesen Agenten die Freiheit gar nicht geben muss, weil eigentlich ist der Prozess immer der gleiche. Also ich kenne meinen Prozess. Und also das ist immer wirklich in der Automatisierung und in den Workflows, wo man sagt, ich brauche denen diese Freiheit gar nicht geben, weil ich weiß, zuerst wird der Text geschrieben, dann wird er übersetzt, dann wird er korrigiert und vielleicht habe ich noch eine Schleife wieder zurück, weil es hinten nicht gepasst hat. Aber dass ich wirklich die Autonomie dem System überlasse, das brauche ich ganz, ganz, ganz selten. Das hat jetzt da was gebracht bei der Webseite, die ich gebaut habe. Da habe ich denen die Autonomie gegeben. weil ich gesagt habe, ihr müsst ja miteinander auskäsen, wie sieht es am besten aus. Aber ein Beispiel, und das ist auch ein System, wo Agenten reinkommen müssen, ist, wenn es um ganz, ganz viele Daten geht und große Daten. Weil dann haben wir immer noch die Einschränkung des Modells, dass ich gar nicht so viel Daten rein- oder rausgeben kann unter Umständen. So, und was kannst du machen? Du nimmst auch ein Agentensystem, gibst dem das große Datenpaket und sagst, du brichst mir das runter in ganz viele Teilstücke von diesem Dokument und für jedes Teilstück gebe ich es einem Agenten. So, dann habe ich nämlich den Vorteil, ich kann viel kleinere Modelle verwenden mit einem kleineren Kontextfenster und zum Schluss gibt es einen Agent, der ist in der Lage, das alles wieder zusammenzufassen und zusammenzukleben, damit dann ein großes Dokument rauskommt. Ich habe das Ganze privat schon gemacht, weil ich habe eine Satzung geschrieben für eine Stiftung. Und das Problem ist, das kann ich nicht einem Agenten geben, weil das, was da herauskommt und was ich reingebe, das war zu viel, dass der das sauber verarbeiten kann. Also habe ich es einem Agentensystem gegeben und habe dem meine Infos mitgegeben, habe dem alle Resources gegeben, wie so eine Satzung auszusehen hat, welche Paragraphen drinstehen müssen. Und jeder Agent, ein einzelner Agent, hat einen Paragraph geschrieben und hat sich wirklich darauf fokussiert, diesen einzelnen Paragraph so sauber und rechtssicher wie möglich zu schreiben. Und der letzte Agent hat es zusammengefügt. Also das ist ein nächster Step, wo man sagt, die Agenten sind jetzt nicht so unterschiedlich zueinander, aber man kann sie parallel, das ist wie wenn man jetzt einen Programmierer nimmt und sagt, den hätte ich jetzt gern fünfmal, weil der gut ist, dann kann der fünfmal das Gleiche tun und damit kann ich auch skalieren. Also Agentensystem ist nicht nur in der Breite des Wissens, sondern auch wirklich, um auch größere Daten zu verarbeiten und auch parallel zu verarbeiten.
Mega, mega spannend. Da gibt es ein gutes Beispiel. Ich höre häufig von Unternehmen, die große Hoffnung hatten in diese Art von System, die so eine Alerts dir schicken, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas passiert, was deine Lieferketten beeinflussen könnte oder disruptieren könnte. Und die sind halt super frustriert, weil diese Datenmenge, die da auf dich einprasselt, also diese ständigen Alerts führen dazu, dass Leute irgendwie sagen, oh sorry, ich bin überfordert und sagen, das ist nicht mundgerecht und actionable sozusagen, diese ganzen Alerts, die da generiert werden. Und die Systeme haben es nicht wirklich verstanden, das so aufzubereiten und rauszufiltern und zu verstehen, sodass sie wirklich nur relevante Alerts beispielsweise setzen. So, in der Welt, die du gerade beschreibst, ist es ja ideal, wenn sich bestimmte Agenten auch noch diese Aufgabe aufteilen, wo es nicht nur ein Agent ist, der dafür zuständig ist, solche Alerts zu filtern, sondern der Agent, der sich auf Automotive konzentriert oder der Agent, der sich auf nur den Supplier fokussiert oder nur auf den Transportweg oder nur die Region und dann noch jemand, der das Ganze dann zusammenfasst und nochmal filtert und dann aufbereitet und Kontext meiner Supply Chain relevant macht. Das ist eine Welt, die ich mir vorstellen kann mit dem, was du gerade beschrieben hast.
Richtig, genau. Also ich springe mal ganz kurz zurück zu den Chatbots, warum wir damals zu den Chatbots reingeguckt haben. Mhm. Und das war genau dieser Grund, warum gab es damals Chatbots oder warum wurde so viel Zeit investiert? Es war hauptsächlich für Support-Use Cases. So, was hatten die Support-Mitarbeiter für ein Problem? Es kamen zu 70% immer die gleichen Anfragen rein. Das heißt, die waren am Tag immer beschäftigt, irgendwelche Textbausteine zusammen zu kopieren oder die Fragen immer händisch zu beantworten und immer das Gleiche. Das heißt, die eigentlichen Probleme waren von der Priorität her genauso hoch eingestuft wie die anderen, von der Zeitpriorität her. Und deshalb gab es die Chatbots. Die Chatbots wurden eingeführt in den meisten Unternehmen, um diese Standardanfragen aus einer Knowledge Base direkt innerhalb des Bots zu beantworten, damit der Mensch in der Lage war, die richtigen Probleme zu lösen und viel mehr Zeit dafür zu haben. Und das ist auch genau das, was du jetzt auch gerade erzählt hast, dieser Reizüberfluss, den du bekommst durch zu viele Informationen, die kannst du jetzt vorab schon mal durch ein automatisiertes System, jetzt viel besser mit Large Language Models und dieser generativen KI als früher mit den Natural Language Processing und NLUs. Und jetzt wirklich content-spezifisch kannst du vielleicht sogar Probleme, die auftauchen, sofort lösen lassen. Vielleicht sind die Agenten in der Lage, also ist ja alles, was wir jetzt besprochen haben, oft nur Read gewesen, aber Agenten können auch Write machen, die können auch in die Systeme schreiben und dann hast du die Möglichkeit, wenn der einmal weiß, wie es funktioniert, Problem X zu lösen, dann kann er dieses Problem X immer lesen und dann würde schon, sagen wir mal, ein Pfad dieser Notifications wegfallen und die Agenten kümmern sich drum, autonom.
Ja, klassisches Beispiel, dieser Agent, von dem ich gerade sprach, der irgendwie auf Alerts hinweist, irgendwelche Dinge, die passiert sind in Lieferketten in irgendeiner Region, könnte dann dem nächsten Agenten sozusagen Signal geben, der dann eine API anpingt vom Carrier, um zu sehen, ob mein Container auf einem bestimmten Schiff in dieser Region beispielsweise unterwegs ist.
Korrekt. Theoretisch, genau. Wenn man jetzt ganz weit geht, kann der natürlich dann auch mit dem Nächsten sprechen. Er weiß jetzt, wo es ist, er hat das Problem erkannt. Der andere ist in der Lage, den Text zu verfassen und ein Vierter ruft an und fragt. Dann gibt es einen Dialog zwischen echter Person und KI, der erklärt die Problematik, der erklärt die Situation. Die Information kommt zurück und geht an den, den es eigentlich interessiert. Google hat mal vor 2 Jahren ein Beispiel gebracht, da hat die KI komplett einen Friseurtermin ausgemacht. Man hat einfach der KI gesagt, mach mir bitte für nächste Woche einen Friseurtermin. Du kennst meinen Kalender, am besten vormittags. Und die KI hat angerufen und hat wirklich bilateral mit natürlicher Sprache bei Friseurläden in Los Angeles, glaube ich, angerufen und hat dort einen Termin gemacht.
Ja, also gut, vom Friseurtermin zu Lieferkettenmanager ist noch ein weiter Weg, aber ich glaube, der Pfad,
die Technik ist da.
Die Technik ist da, genau. Ein Thema, was ich auch häufig höre, vor allem als Argument, warum man KI jetzt unmittelbar noch nicht wirklich einsetzen kann, beziehungsweise warum sie gar nicht so einen großen Hebel hat, wie man eigentlich denkt, ist, dass viele Unternehmen der Meinung sind, dass ihre Datenqualität einfach nicht da ist, wo sie sein muss. Klassiker, ne? Dass sie sagen, Supply Chain Daten, klar, die Pipelines gibt es, aber die Datenqualität, die da kommt, ist nicht ausreichend. Carrier Daten, wo meine Container sind, wann das Schiff abgefahren ist und so weiter und so fort, ist nicht gut genug oder meine Stammdaten sind nicht gepflegt genug, wir haben ein riesengroßes Datenproblem. Es gibt kein Unternehmen der Welt, die von sich behaupten, die hätten das Stammdatenproblem gelöst. Ne? So, fungiert so dieses Argument häufig dafür zu sagen, ja, aber Garbage in, Garbage out, also die besten KI-Modelle können nicht gut sein, wenn die Daten, die dafür genutzt werden, nicht auf dem Level sind, wo sie sein müssen. Aber gibt es nicht auch Möglichkeiten, die Datenqualität selber zu verbessern? Zu gucken, zu finden, genau, wo Fehler sein könnten, die auch aktiv mit KI-Agenten zu verbessern. Auch da habe ich schon Gespräche darüber geführt, würde aber ganz gerne deinen Take darauf hören, wie realistisch das ist und was da heutzutage möglich ist. Vielleicht kennst du kein Beispiel aus dem Logistik-Supply-Chain-Bereich, aber vielleicht aus anderen Bereichen, wo diese Art von Daten-Cleansing, Datenbearbeitung aktiv von KI-Agenten genutzt wird, was mit Mitarbeitern niemals möglich gewesen wäre.
Genau, ja, da kann ich was dazu erzählen. Also durch dieses ganze generative KI-Thema haben viele Unternehmen jetzt erstmal erkannt, wie schlecht ihre Daten sind. Mhm. Das war vorher gar nicht so ersichtlich oder anders gesagt, viele wussten es. Es war aber nicht so schlimm, weil es gab ja Menschen, die wussten, wo die Daten stehen. Also wir haben da ganz viele Probleme. Problem Nummer 1 ist, und das kennen ganz viele in ihrem Unternehmen, du hast zu einem Projekt Informationen A auf dem SharePoint, das andere ist irgendwo in Teams angehängt, in irgendeinem Call und du hast irgendwie 5 Datenquellen zum gleichen Projekt. Das war einer der Hauptgründe, auch bei dem Unternehmen, bei dem ich aktuell arbeite, dass dieses Retrieval Augmented Generation, diese Knowledge Base, das Hype-Thema hoch 3 war. Also wir hatten 70% der Use Cases waren genau das, weil die halt festgestellt haben, Mist, unsere Daten sind so verteilt. Mhm. Und ich habe eine Frage und die Antwort besteht aus einer Aggregation aus allen Quellen. Und das macht keiner. So. Das zweite Problem, was viele haben, ist Zugriff auf die Daten. Nämlich oft wird nicht erlaubt, auf das System zuzugreifen. Und wenn ich keinen Zugriff auf die Daten habe, dann kann ich auch nicht damit arbeiten. Und dann kommt's, wie du jetzt schon gesagt hast, die Datenqualität. Sagen wir mal, ich habe jetzt den Zugriff, ziehe das raus und sage, puh, selbst ich als Mensch kann es nicht verstehen. Wie kann dann eine Maschine verstehen, was ich jetzt mit diesen Daten machen soll? Vor allen Dingen brauche ich vielleicht doch noch jemand, der das Hintergrundwissen hat, warum die Daten so da drin stehen und wie die in meinen Kontext passen. Und deshalb ist das tatsächlich Step 1 der ganzen KI-Geschichte ist Daten. Das erzähle ich in meinen Keynotes immer wieder. Du kannst den besten KI-Algorithmus haben. Wenn die Daten schlecht sind, wird der verzweifeln oder wird dir nicht in der Lage sein, dir diese Informationen zu geben, die du jetzt brauchst. Und ich habe bei 2 Mittelständlern, haben wir jetzt ein kleines Projekt, wo wir uns das mal angucken. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Story, was nämlich zeigt, wie man die Daten verbessern kann. Und das ist ein Außendienst, ein Außendienstprojekt. Und der Außendienstler arbeitet 8 bis 10 Stunden am Tag, kommt nach Hause und was er machen muss, ist, alles, was er am Tag gemacht hat, muss er reporten, muss ins CRM-System eintragen. So, jetzt kannst du dir sicher vorstellen, du kommst nach Hause nach einem 10-Stunden-Tag, das Essen steht auf dem Tisch, die Kinder wollen mit dir spielen, du machst deinen Laptop auf, haust noch 2 Sätze rein mit Rechtschreibfehler, grammatikalisch falsch, Hauptsache das Thema erledigt. Und genau das führt natürlich dazu, dass in diesem CRM nachher die Daten nicht gut sind. So, und jetzt ist die große Frage, wie kann man das lösen? Und bei einem Außendienstler war die Antwort relativ klar. Die fahren ja nach Hause, unter Umständen 2, 3, 4 Stunden oder nur eine halbe Stunde. Und dann können sie doch einfach bei einem System anrufen und mit diesem System telefonieren, und zwar wirklich in einem Dialog. Und das Schöne bei diesem System ist, dass der Vorgesetzte oder die Abteilung definiert, welche Informationen wichtig sind, und das weiß die KI. Und wenn der Außendienstler die Information nicht gegeben hat, fragt die KI nochmal explizit nach und sagt, bei welchen Kunden kannst du mir die Kundennummer nochmal geben oder was auch immer. Also die Information, die das CRM braucht, ist definiert und ich kann in einem normalen Gespräch mit dieser KI sprechen und die Daten geben. Vorteil, jetzt schreibt die KI meinen Bericht und schreibt den vielleicht noch schön ausformuliert, füllt alle Felder korrekt aus, kann sogar, wenn jetzt ein Agentensystem dahinter läuft, eine Validierungsprüfung machen. Gibt es diesen Kunden, was der überhaupt gerade erzählt hat? Guckt im CRM nach, ja, Kundennummer gibt's, dann trage ich es ins richtige Feld ein. Und dann ist das Problem schon mal gelöst. Zwei Probleme gelöst, Datenqualität wird besser und vor allen Dingen der Außendienstler ist viel glücklicher. Der kommt nach Hause und weiß genau, er muss nichts mehr machen. Das Einzige, was er vielleicht noch machen muss in dem einen Projekt, ist, er kriegt eine E-Mail, wo drin steht, das würde ich jetzt eintragen, klick bitte drauf, ob das soweit passt. Also Human Feedback Thema. Und dann kommt Step 2, was sich nämlich auch herausgestellt hat, dass die Außendienstler in der Regel schlecht informiert sind, wenn sie zu Kunden fahren. Und warum? Weil die morgens sich schnell anziehen, noch schnell einen Kaffee ziehen, ins Auto steigen und zum ersten Kunden fahren. Und auch da ist dann die Möglichkeit, wenn die Datenqualität im System besser ist, dem so einen kleinen Podcast zu generieren. Er ruft an und er kriegt genau erklärt, was ist denn passiert? Was waren die großen Dinge, die bei dem Kunden das letzte Mal passiert sind? Welcher Außendienstler war vorher dort? Was wurde dem Kunden angeboten? Und damit hast du ein Ökosystem gebaut, was in sich dafür sorgt, dass die Daten besser werden und vor allen Dingen die Qualität zum Endkunde hin besser wird, weil wenn ich als informierter Außendienstler dahin komme, ist es ein ganz anderes Bild, als wenn ich sage, wer war das letzte Mal da, was wurde denn besprochen, sondern ich gehe direkt rein, weiß genau Bescheid. Und das kannst du nehmen, genau diese Information, kannst auf ganz viele Felder, kannst die mappen und kannst sagen, man kann über KI, vor allen Dingen, vielleicht ein Beispiel, wenn du jede UI im Unternehmen, wo du einen Text eingibst, einen Button hinmachst, wo du draufklickst, ohne KI, würde den Text korrigieren, besser formulieren, Grammatik, Rechtschreibfehler, alles schön machen, anhand von einer Vorlage, und zwar bevor ich unten auf Speichern drücke. Allein dieser Step würde schon dafür sorgen, dass die Datenqualität viel, viel besser wird.
Ja, finde ich mega, mega spannend. Aber die Idee, dass Leute im Auto einen Podcast vom CRM-System hören, finde ich eine ganz, ganz schlechte Idee, weil die Leute weiter den BVL-Podcast hören sollen. Also, die Leute anfangen, Podcast vom CRM-System. Ja, da kann mich gar nicht mehr einfreuen mit der Idee aus irgendeinem Grund. Sascha, wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Du machst jetzt ja schon, haben wir ja am Anfang erwähnt, seit vielen Jahren widmest du dich dem Thema innerhalb dieses großen Konzerns und warst da ganz früh auch mit diesen Gen-AI-Modellen da dran und bist jetzt bei den allerneuesten Themen dran. Was steht bei dir denn als nächstes so auf dem Programm?
Genau, also wie du vielleicht an meiner Passion gemerkt hast, KI-Agenten ist das große Ding, was ich glaube, was die nächsten 2 bis 3 Jahren nochmal viel, viel besser wird. Und bei mir ist das große Ding, dass ich tatsächlich mich selbstständig machen werde. Ich werde ein eigenes Unternehmen gründen, wo ich mich speziell auf den Mittelstand konzentrieren werde. Das heißt, vom Training, also Awareness-Training, das, was wir heute besprochen haben, nochmal im Detail wirklich ins Unternehmen bringen, über Video-Trainings, direkt vor Ort-Training, auch Use-Case-Analyse, also wirklich durch die Prozesse im Unternehmen durchgehen, gucken, wo kann KI helfen. Auch immer, ich gucke ja immer das Gesamtbild an. Bei einem kompletten Prozess ist es nicht nur wichtig, die einzelnen Schritte anzugucken, sondern erstmal den Gesamtprozess. Macht KI überhaupt Sinn? Das ist die Frage, die man sich auch mal stellen muss. Nicht immer vielleicht, aber oft. Und genau, das werde ich jetzt für den Mittelstand machen, mit dem Wissen, was ich habe. Mit Agentensystem, das heißt, alles, was ich in Zukunft für Kunden entwickeln werde, wird mit Sicherheit mehr ein Agenten sein. Einfach um die Granularität zu haben. Und genau, und das ist jetzt ab Juli. Wer gucken will, wie das Unternehmen heißt, das weiß ich selber noch nicht, aber kann bei mir auf der LinkedIn-Seite gucken.
Muss nur eine KI fragen, die wird dir das sagen, wie die heißt.
Und das kann ich jetzt als Abbinder sogar sagen. Ich werde mir ein Agentensystem bauen, was mir den Namen vorschlägt, ein Deep Research macht, vielleicht sogar, ich sage jetzt mal, in verschiedenen Kulturen guckt. Also ich beschreibe, wie mein Unternehmen, wer ich bin, was ich machen will. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt vielleicht ein perfektes Beispiel, um so Agenten zu beschreiben, Ich werde einen Agent drin haben, der kann gucken, ob die Domain frei ist. Ich kann werden einen Agenten haben, der guckt, ob das Wort namensrechtlich geschützt ist. Ich werde einen Agenten haben, der das Deep Research macht und in verschiedenen Kulturen guckt, gibt's etwas, was zu diesem passt? Also mehrere Agenten, die als Team, wie so eine Agentur, ich gehe hin und sage, ich gründe ein Unternehmen, mein Name ist Sascha Sambali, ich will irgendwas mit Agents machen, brainstorm mal für mich und gib mir bitte 5 Namen, die ich nutzen kann, wo ihr aber geprüft habt, dass die Domain frei ist und dass es namensrechtlich nicht geschützt ist.
Was ich spannend fände, wenn du so eine Art Building in Public machen würdest, was ja sozusagen heißt, dass du es transparent machst, wie du hinter den Kulissen irgendwie was aufbaust, ein neues Produkt oder irgendwie ein Unternehmen aufbaust. Nur ein Tipp von mir, vielleicht kannst du da so den kleinen Insight geben, dass die Leute sehen können, wie sowas heutzutage, wenn man es frisch denken würde, mit den Gedanken, die du im Kopf hast, wie sowas aussehen würde, wenn man sich selbstständig macht.
Den Tipp habe ich tatsächlich auch schon bekommen und muss ich wirklich überlegen, ich muss nur gucken, in welchem Schritt ich das machen kann, nicht, dass mir jemand meinen schönen Namen klaut, wenn ich das in der Live-Session mache, ist ein bisschen blöd. Ja. Aber ja, durchaus werde ich versuchen, das zu beschreiben. Ich habe auch die Idee, ein Buch zu schreiben zu KI-Agenten in Unternehmen, wo es genau in diese Richtung geht, wie breche ich meinen Task eigentlich runter, was für Agenten brauche ich, wie mache ich so ein Repository, wie gehe ich an die Geschichte ran. Im Endeffekt kann ich jetzt unser Podcast nehmen und als Basis für das Buch, weil ich habe jetzt schon ziemlich viel Wissen geteilt und das hoffentlich vielleicht auch bald in schriftlicher Form.
Ja, und vor allem, wenn du sagst, du schreibst das Buch, dann meinst du eigentlich, dass deine KI-Agenten das Buch schreiben, ne?
Ich werde schon was von mir einfließen lassen, aber ja, okay. Es wäre gelogen, wenn ich sagen müsste, die KI hilft nicht.
Alles klar. In dem Sinne, Sascha, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Insights und mach's gut und viel Erfolg vor allem bei deinem nächsten Unterfangen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Hat mich gefreut, Boris. Vielen lieben Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit dem KI-Experten Sascha Sambale. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.